dem Kreuz und der Auferstehung von Jesus befassen. Und das ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Das ist die elementarste und gleichzeitig auch die tiefgründigste Lehre der Bibel. Hier schlägt das Herz der christlichen Botschaft. Wenn wir verstehen, was am Kreuz geschah, dann haben wir das Wichtigste verstanden. Wenn wir den Mann am Kreuz unser Leben gestalten lassen, dann ist es ein gelungenes Leben. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Jederzeit bereit, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die uns erfüllt. Unsere Hoffnung als Christen gründet sich auf Kreuz und Auferstehung von Jesus. Wir müssen über das Kreuz Auskunft geben können. Das Kreuz bildet sozusagen das Fundament unseres Glaubens. Manche Christen spezialisieren sich lieber auf was anderes, zum Beispiel auf die Endzeit. Die wissen alles über den Antichristen, über die Entrückung, über das tausendjährige Reich, über Prämillennialismus und Postmillennialismus und Amillennialismus. Manche wissen sogar noch mehr als die Bibel. Das sind anspruchsvolle Fragen, keine Frage. Aber ich meine, dass die Botschaft vom Kreuz mindestens so anspruchsvoll ist wie die Eschatologie, die letzten Dinge. Und wenn man da ins Detail geht, übers Kreuz anfängt nachzudenken, entdeckt man erstaunliche, großartige und auch ziemlich komplexe und manchmal komplizierte Dinge. Sollten Sie beschließen, an irgendeinem Punkt in der biblischen Lehre ein Experte zu werden, dann ist hier mein Ratschlag, werden Sie Experte des Kreuzes. Konzentrieren Sie sich aufs Kreuz. Sie wissen ja, ein Experte, das ist jemand, der immer mehr von immer weniger weiß. Das ist eine schöne Definition. Er weiß immer mehr von immer weniger. Und wenn Sie alles übers Kreuz wissen, dann liegen Sie gut im Rennen unter all den Theologen, die alles Mögliche über die Bibel wissen. Paulus schreibt an die Christen in Korinth, ja, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist, als würde Paulus sagen, ich kenne eigentlich nur eine Sache, die meinen ganzen Kopf und mein ganzes Herz füllt und meine ganze Botschaft ausmacht, das ist Jesus, wie er am Kreuz hängt. Paulus ist Experte in Sachen Kreuzigung. Seine ganze Theologie lässt sich mit diesem Stichwort zusammenfassen, der Mann am Kreuz. Darin ist er Fachmann. Und dass Sie darin ebenfalls Experten werden, dazu möchte eben diese Predigtreihe beitragen. Jetzt muss ich noch mal zurückgehen. Ja, wir hatten das letzte Mal angesehen, diese verschiedenen Themen, und ich habe Ihnen gesagt, die Formulierungen, die ich gewählt habe, gehen alle auf Stichwörter zurück, die wir kennen, die aber ein bisschen kompliziert und unanschaulich sind. Das mit dem Sündenbock geht auf die Sühne zurück, davon haben wir schon gesprochen. Gottes Lösegeld geht auf den Begriff der Erlösung zurück. Gottes Friedenstifter auf den der Versöhnung. Unser Rechtsanwalt auf den Begriff der Rechtfertigung. Ja, also heute geht es um Gottes Lösegeld. Die drei Bibelstellen, die hier aufgeführt sind, auf die kommen wir noch. Oder so im Bild gesagt, der Mann am Kreuz, unser Lösegeld. Das kostbarste Lösegeld, das sind natürlich die Schweizer Franken. Dieser deutsche Begriff Erlösung, der hinterm Lösegeld steckt, der ist kompliziert. Ich gehe mal noch mal zu dem Bild zurück und lasse das eine Weile stehen. Der ist kompliziert. Oder sagen wir mal so, den verstehen wir nicht richtig. Der hat zwei Nachteile. Erstens mal ist das ein ganz und gar frommer Begriff. Sprache Kanaans eben. Im Alltag würden wir schwerlich zu jemandem sagen, ich erlöse dich. Was würden wir sagen? Ich rette dich, ich helfe dir, ich befreie dich, aber nicht, ich erlöse dich. Das würde man höchstens so spaßeshalber sagen, wenn zum Beispiel ein Soldat in bitterer Kälte Wache schiebt und endlich taucht sein Kollege auf und sagt, so, jetzt erlöse ich dich. Mit anderen Worten, ich löse dich ab. Oder wir verwenden es dann noch in so festgefügten Wendungen, zum Beispiel, der Tod hat ihn von seinem schweren Leiden erlöst. Aber Abgesehen davon, also ganz ernsthaft, verwenden wir das Wort nie im säkularen Bereich. Dieses Wort ist fast ausschließlich auf die religiöse Sphäre beschränkt. Das hat automatisch was mit Glauben zu tun, Erlösung. Und genau das, diese Beschränkung aufs Religiöse, genau das traf nicht zu, als Jesus und die Apostel das Wort gebrauchten. Für die Menschen jener Zeit war das ein völlig alltägliches Wort. Das kannte jeder. Und genau das war eben auch der Grund, warum die biblischen Schreiber es verwenden. Sie konnten an dem anknüpfen, was ihre Zuhörer sich darunter vorstellten. Das war ein außerordentlich bildhafter, anschaulicher Ausdruck, Erlösung. Das griechische Wort, das dahinter steckt, Lytrosis, bedeutet eigentlich Loskauf. Befreiung durch Zahlung eines Preises. Und jetzt verstehen Sie, wieso ich vom Kreuz als dem Lösegeld Gottes spreche. Loskauf. Das ist etwas, was die Menschen damals ständig erlebten. Manche traf es selber, manche konnten es an anderen beobachten. Zum Beispiel wurden Sklaven freigekauft und Kriegsgefangene. Das waren Vorgänge, die in der alten Welt überaus häufig vorkamen. Man hat zahlreiche Inschriften gefunden, wo aufgeführt wird, wer wen um welchen Preis freikauft. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Nachteil des deutschen Wortes Erlösung. Es ist eben nicht nur ein religiöser Begriff, es ist auch zu wenig exakt. Es macht nicht richtig deutlich, dass hier ein Preis gezahlt werden muss. Es geht bei Erlösung nicht einfach um irgendeine Hilfeleistung oder Rettung oder Befreiung. Dafür gibt es im Griechischen andere Ausdrücke. Es geht um eine ganz bestimmte Art von Befreiung, nämlich eine, die mit Kosten für den Befreier verbunden ist. Ich will Ihnen ein paar Beispiele aus dem Alltag der Israeliten geben, also aus jener Zeit. Da war zum Beispiel der Besitzer eines stößigen Rindes. 2. Mose 21, Vers 29 wird das beschrieben. Ein stößiges Rind. Der Besitzer sperrt das Tier nicht ein, obwohl man ihn darauf aufmerksam gemacht hat, wie gefährlich es ist. Wenn jetzt so ein Rind einen Mann oder eine Frau so stößt, dass sie sterben müssen, dann muss auch das Tier sterben, sagt das Gesetz. Und nicht nur das Tier, sondern sogar der Besitzer. Das kommt uns jetzt vielleicht irgendwie zu hart vor, denn es handelt sich ja nicht um einen geplanten Mord. Es ist einfach eine grobe Nachlässigkeit. Aber genau deshalb sieht das Gesetz eben auch die Möglichkeit des Loskaufs für den Besitzer vor. Der Besitzer muss einen bestimmten Betrag zahlen und dann darf er am Leben bleiben. Erlösung von der Todesstrafe durch Zahlung eines Lösegeldes. Der erste Fall. Ein zweites Beispiel, ein Kriegsgefangener. Damals war das so, nach der Schlacht hat der Sieger alle Gegner aufgesammelt, die überlebt haben. Die waren Teil der Kriegsbeute. Und in der Regel wanderten dann die Gefangenen als Sklaven mit in die Fremde und mussten von da an härteste Arbeit leisten. Aber manchmal hat man eine wichtige Persönlichkeit gefangen genommen. Den Feldherrn zum Beispiel. Oder einen hochrangigen Politiker, der mit in die Schlacht gezogen war. Das war viel zu schade, so jemand als Sklaven auf Dauer in der Versenkung verschwinden zu lassen. Nein, man hat den besiegten Feind wissen lassen, dass man zur Rückgabe des Feindes, dieses Gefangenen bereit ist. Natürlich nur gegen entsprechende Zahlung. Und jetzt wird in der Heimat fleißig Geld gesammelt, der Betrag wird übersandt und so kommt der wertvolle Kriegsgefangene wieder frei. Erlösung durch einen Loskaufpreis. Das ist zum Beispiel Cäsar mal passiert, dem großen Kaiser Cäsar, dem ersten Kaiser des Römischen Reiches. Er geriet in die Kriegsgefangenschaft von Piraten, von Seeräubern, kommt uns ganz bekannt vor. Und er hat eine Unsumme von Geld wurde von seinen politischen Freunden aufgebracht und den Seeräubern überbracht. Dadurch kam Cäsar wieder frei. Die Leute waren erstmal reich, aber was passierte? Cäsar stellte eine Flotte zusammen und kaperte die ganzen Seeräuber. Ja, Pech gehabt. Aber wohlgemerkt, wenn so ein hochrangiger Politiker wieder freikommen soll, dann muss jemand für ihn das Lösegeld zahlen. Aus eigenen Kräften hätte dieser VIP die Heimat nie mehr gesehen. Er wäre ein Leben lang gefangen geblieben. Aber eben weil er zu Hause Freunde hatte, die bereit waren, ihn loszukaufen, konnte er wieder in sein Land und zu seinem Volk zurückkehren. Sie merken schon, wenn ich diese Beispiele erzähle, wie da im Hintergrund dann das Geschehen vom Kreuz mitschwingt und wie man das übertragen kann. Ich muss das eigentlich gar nicht alles im Detail machen. Das können wir ganz von selber nachvollziehen. Noch ein Beispiel, ein Sklave. Eigentlich waren ja Sklaven auf Lebenszeit Eigentum des Sklavenhalters. Sie gehörten zu seinem Besitz, wie sein Haus und sein Feld und seine Tiere. Aber ein Sklave konnte sich freikaufen. Und das ging so vor. Erst musste er einen bestimmten Betrag für seinen Loskauf zusammensparen. Das war natürlich nicht ganz einfach, weil sein ganzer Lohn ja seinem Herrn gehörte. Aber ab und zu bekam ein tüchtiger Sklave eine kleine Münze zugesteckt und die hat er gesammelt, bis er genügend beisammen hatte. Und dann ging er in den Tempel irgendeiner Gottheit, also das spielte sich nicht nur auf israelischem Boden ab, sondern auch in den Völkern umher. Er ging in den Tempel einer Gottheit und zahlte den Betrag für seinen Loskauf in den Tempelschatz. Sein Eigentümer begleitete ihn und ging mit ihm die ganze Prozedur durch. Und jetzt passierte Folgendes. In der Regel schrieb man den Loskaufvertrag an die Tempelwand. Man hat x Inschriften gefunden von losgekauften Sklaven, von solchen Verträgen. Da war dann vermerkt, welcher Sklavenhalter welchen Sklaven zu welchem Preis an welchen Gott verkauft hatte. Jetzt gehörte eigentlich dieser Sklave diesem Gott. Und trotzdem durften die Tempeldiener den Sklaven nicht als Packesel und Arbeitstier behalten. Sie mussten ihn freigeben. Und zu diesem Zweck wurde dann extra noch auf der Tempelwand vermerkt, losgekauft für die Freiheit. Dieses für die Freiheit, das findet man immer bei diesen Sklavenfreikäufen. Menschen waren also damit gegenüber ihren Sklavenhaltern vollständig frei. Wenn am nächsten Tag ein Nachbar kam und das einfach nicht glauben wollte und den ehemaligen Sklaven am Kragen packte und durchschüttelte, dann konnte der Sklave ihn einfach mit in diesen Tempel nehmen, an die Wand führen und sagen, guck hier, siehst du die Inschrift? Losgekauft für die Freiheit. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Losgekauft, heißt es in Galater 5,1. Noch ein Beispiel, der Pfandleiher. Das ist jetzt ein bisschen ein neuzeitliches Beispiel. Das kennen wir auch. Ich muss allerdings gestehen, dass mir hier zum Glück die Kenntnis aus erster Hand fehlt. Ich war noch nie beim Pfandhaus. Da muss man Bargeld nehmen. Man braucht Bargeld und man bringt einen wertvollen Gegenstand, zum Beispiel eine goldene Taschenuhr oder eine Kette aus echten Perlen, ins Pfandhaus. Und der Pfandleiher entscheidet jetzt, wie viel der Gegenstand wert ist. Stellt einen Pfandschein aus. Und jetzt haben wir eine interessante Situation. Wem gehört die Kette oder die Taschenuhr? Der Pfandgläubiger, der darf über das Stück nicht verfügen, wenigstens vorläufig nicht. Es gehört ihm nicht. Und trotzdem hat er es in seiner Hand. Nur wenn die abgemachte Frist verstreicht, ohne dass der Schuldner das Geld zurückbringt, und den Pfandschein und dann noch dazu die vereinbarten Zinsen, nur wenn er das nicht zurückbringt, fällt dieses Eigentum an den Pfandleiher. Der Schuldner muss sein Eigentum wieder einlösen oder auslösen oder eben erlösen gegen Zahlung des geforderten Preises. Der Gegenstand gehört dem Schuldner und steht ihm doch nicht zur Verfügung, solange er ihn nicht loskauft. Das ist ein bisschen so wie das Verhältnis von Gott zu uns. Wir sind Gottes Eigentum und irgendwie kann Gott doch nicht über uns verfügen, solange wir ihm den Rücken zukehren. Wir sind in die Hand des Teufels geraten, in die Hand der Sünde. Wir gehören Gott und Gott fängt mit uns nichts an, weil wir nichts von ihm wissen wollen. Und erst müssen wir wieder losgekauft werden. Das ist so ein bisschen die Situation vom Pfand, das in das Pfandhaus getragen wird. Oder noch ein letztes Beispiel aus dieser Reihe, ein ganz modernes Kidnapping, Menschenraub. Da ist ein Kind, das gehört rechtmäßig seinen Eltern und wird von skrupellosen Verbrechern entführt. Sie verlangen ein Lösegeld, sie setzen eine Frist. Wenn man die Frist verstreichen lässt, dann nützt eine Zahlung höchstwahrscheinlich nichts mehr. Dann ist das Kind den Verbrechern zum Opfer gefallen. Und auch da hören wir gleich wieder etwas von diesem ganzen Vorgang mit heraus. Es gibt eine Frist. Jesus bietet uns den Loskauf an, aber es gibt eine Frist. Jetzt ist die Zeit, wo wir diese Gnade in Anspruch nehmen können. Diese Zeit der Gnade wird einmal abgelaufen sein. Aber auch hier wieder, auch beim Kidnapping, Befreiung nur gegen Zahlung eines Lösegeldes. So, jetzt kennen wir das Bild vom Loskauf und vom Lösegeld. Der Mann am Kreuz hat uns losgekauft. Und das Lösegeld, das war er selber in eigener Person. Jetzt wollen wir uns dazu drei Fragen stellen. Erstens mal, wovon hat Jesus uns losgekauft? Zweitens, womit hat Jesus uns losgekauft? Und drittens, wozu hat er uns losgekauft? Wovon, womit, wozu? Eins nach dem anderen. Zunächst mal, wovon hat Jesus uns losgekauft? In Titus 2,14 schreibt Paulus, Jesus Christus hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen. Hier wird gesagt, wovon wir freigekauft worden sind. Von der Schuld, von der Auflehnung gegen Gott oder von der Sünde, kann man auch sagen. Gleich noch ein Vers von Paulus aus dem Galaterbrief. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Der Fluch des Gesetzes, das ist ganz einfach das Urteil, dass das Gesetz über unsere Gesetzesübertretungen spricht. Mit anderen Worten, über unsere Auflehnung gegen Gott. Und dieses Urteil, das kann nur lauten Tod. Und von diesem Fluch, von diesem Urteil des Gesetzes hat Jesus uns losgekauft. Auch hier wieder im Hintergrund die Sünde. Wenn die damaligen Briefempfänger vom Titusbrief oder vom Galaterbrief solche Aussagen lasen, dann assoziierten sie damit sofort, wir sind versklavt. Wenn wir losgekauft werden müssen, heißt das, wir sind versklavt. Und unser Sklavenhalter ist eben die Sünde, die Auflehnung gegen Gott, die Ungerechtigkeit. Warum befreien wir uns nicht selber davon? Weil wir es nicht können. Weil der Preis viel zu hoch ist. Wir brauchen jemand anders, der uns aus dieser Gefangenschaft freikauft. Aus der Gefangenschaft der Sünde. Sünde ist ein unpopuläres Thema, ich weiß. Wir Christen, sagen die Leute, wir reiten penetrant immer auf der Sünde herum. Okay, wenn wir mit dem Finger immer auf die anderen zeigen und nur dort in der Sünde herumbohren, dann ist dieser Vorwurf berechtigt. Das ist penetrant. Das sollten wir nicht machen. Wir sollten zuallererst unserer eigenen Sünde hinterher spionieren. Aber die Sünde ist da, bei uns und bei anderen. Und sie ist traurige Wirklichkeit. Christen sagen das mit der Sünde nicht, weil sie Pessimisten sind, sondern Realisten. Sünde ist nicht eine Erfindung der Pfarrer, um sich auf bequeme Weise den Arbeitsplatz zu sichern. Sünde ist eine zutiefst menschliche Erfahrung, eine bittere Erfahrung. In Johannes 8, von Vers 34 an, Vers 31 an, schon finden wir eine ganz interessante Diskussion. Jesus hat jüdische Zuhörer um sich herum und er sagt zu ihnen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie wird euch frei machen. Mit anderen Worten, ihr seid unfrei. Ihr seid Sklaven. Und prompt protestieren seine Zuhörer. Wir sind Nachkommen Abrahams, sagen sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Und da gibt ihnen Jesus diese Antwort. Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Klar haben sich die Zuhörer geärgert. Niemand hört das gern, er sei ein Sklave, wenn er sich komplett frei vorkommt. Aber Jesus hatte nur allzu recht, die Sünde macht Sklaven aus uns. Denken wir an einen jähzornigen Menschen. Der weiß, wie sehr er mit seinem Jähzorn die verletzt, die er doch eigentlich lieb hat. Und immer wieder beschließt er von Neuem, dass so ein Ausbruch nicht mehr passieren darf. Eine Weile klappt das mit der Selbstkontrolle. Aber unvermittelt passiert wieder was, wo er sich provoziert fühlt und dann ist alles wieder beim Alten. Der furchterregende Zorn, die hässlichen Worte, die unbeherrschten Schläge, die seine Familie unglücklich machen und die ihn selber in tiefste Verzweiflung stürzen. Solch ein Mensch ist nicht frei, er ist ein Sklave seines Zorns. Und alleine findet er nicht heraus aus diesem Gefängnis. Oder denken wir jetzt nicht an den einzelnen Menschen, sondern an die ganze Gesellschaft von uns Menschen. Warum müssen wir eigentlich schriftliche Verträge abschließen? Warum genügt es nicht, wenn wir eine Abmachung treffen, einfach per Handschlag die Sache zu besiegeln? Genügt denn das Wort auf Treu und Glauben nicht? Warum genügt es nicht? Weil Menschen gewillt sind, diese Abmachungen zu brechen. Warum haben wir an unseren Wohnungstüren Sicherheitsschlösser? Warum genügt es nicht, die Tür einfach zuzumachen? Weil Menschen gewillt sind, einzubrechen. Warum muss man, wenn man Bahn fahren will, eine Fahrkarte lösen? Warum muss ein Schaffner dann durch die Reihen gehen und alles kontrollieren? Weil Menschen gewillt sind, schwarz zu fahren. Sehen Sie, die Sünde ist sozusagen mit eingebaut in unsere Gesellschaft, in unser Leben. Wir meinen, Verträge und Türschlösser und Fahrkarten, das seien Errungenschaften eines zivilisierten Volkes. Dabei sind die nur nötig, weil wir ein sündiges Volk sind. Wir können einander nicht trauen. Wir brauchen Schutz voreinander. Türen reichen nicht. Man muss Schloss und Riegel und ausgeklügelte Alarmanlagen einbauen. Das Reisegeld einfach am Schalter hinzulegen, das genügt nicht. Die SBB muss Fahrkarten drucken und nachher kontrollieren, ob sie auch wirklich gekauft wurden. Gesetze reichen nicht. Es braucht die Polizei, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und für die Einhaltung der Gesetze zu sorgen. Stellen Sie sich bloß mal vor, was unsere Staaten, unsere Gesellschaft für Geld sparen könnte, wenn alle ganz von allein das Rechte tun würden und wenn jeder jedem vertrauen könnte. Wenn wir jetzt schon das hätten, was die Bibel voraussagt, eine Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit regieren, da braucht es keine Polizei mehr, kein Militär, keine Anwälte, keine Richter. Das ist unglaublich, was für Geld zur Verfügung stünde. Die ganzen Kosten, die in sich zusammenfallen würden und mit denen wir ganz selbstverständlich kalkulieren und wir sagen, das ist toll, dass wir das alles haben, diese Gesetze, diese Rechtsprechung, aber nötig ist das eigentlich nur, weil wir so schlecht sind. Unsere Sünde zwingt dazu. Und wir sündigen nicht nur gelegentlich und zufällig, sondern weil wir so sind. Die Sünde ist nicht so ein Kleidungsstück, das man ausziehen und wechseln kann. Die Sünde ist unsere zweite Haut. Und das sind ja nur die irdischen Folgen. Die wirklich schlimmen Folgen, die kriegen wir erst am Ende unseres Lebens zu spüren. Paulus sagt in Römer 6, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und er spricht hier vom ewigen Tod, von der Existenz jenseits dieser Gnadenfrist, wenn ich so sagen darf. Die unwiderrufliche Trennung von dem lebendigen Gott, das ist dann der Lohn, wenn niemand für uns das Lösegeld aufbringt. Wie gesagt, wir sind Sklaven der Sünde und wir können uns nicht selber loskaufen. Das Lösegeld muss jemand anders aufbringen. Und dieser jemand anders, das ist Jesus. Er hat es an unserer Stelle gezahlt. Das bringt uns zur zweiten Frage. Womit hat Jesus uns losgekauft? Ich könnte auch fragen, mit welchem Preis? Jesus hat das selber gesagt, und zwar noch bevor er den Preis zahlte. Bevor er ans Kreuz ging, hat er Folgendes gesagt. Der Menschensohn, das ist er selber, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Lytrosis, da haben wir wieder das Wort, Lösegeld. Jesus selbst wollte den Preis zahlen, der nötig war, um seine Menschen freizukaufen. Der Preis, kündigte er an, würde sein Leben sein. Er würde sein Leben als Lösegeld hergeben. Das heißt mit anderen Worten, er würde an unserer Stelle sterben. Und als dann Jesus gestorben war und wieder auferstanden war, da griffen die Apostel diese Botschaft auf. Paulus schreibt zum Beispiel, Jesus Christus hat sein Leben als Lösegeld für alle hingegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. 1. Timotheus 2, Vers 6. Petrus schreibt auch sowas. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid. Lytroo, das kommt, das Verb zu diesem Substantiv, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Das ist der Preis. Damit wurden wir freigekauft. Wenn wir ermessen wollen, wie schlimm Sünde ist und was es Gott gekostet hat, damit fertig zu werden, dann müssen wir uns den Mann am Kreuz vor Augen führen. Der Tod eines Opfertieres genügte nicht. Jesus musste sterben. Billiger ging es nicht. So hoch waren die Kosten und Gott hat sich nicht gescheut, sie aufzubringen. Daran sehen Sie auch, wie lieb Gott uns hat. Und wie wichtig es ihm ist, uns aus unserer Versklavung zu befreien. Das ist Gott deshalb so wichtig. Erstens, weil er weiß, was jenseits der Frist auf uns wartet. Und zweitens, weil er in Beziehung mit uns leben möchte. Er hat uns für sich geschaffen. Ich lese noch einfach ein paar Stellen vor, die von dieser Erlösung sprechen. Also von dem Loskauf durch Zahlung eines Lösegeldes. Apostelgeschichte 20, 28, da spricht Paulus zu den Ältesten der Gemeinde. Sorgt für die Gemeinde Gottes als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Wieder haben wir hier den Preis genannt. Womit sind wir für Gott erworben? Durch das Blut seines eigenen Sohnes, durch seinen Tod. Römer 3. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Wieder dieses Wort, diesmal sogar verstärkt, Antilytrosis, die Erlösung durch Jesus Christus. Das Gegenmittel gegen die Sünde und den Tod. Oder Epheser 1. Durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Oder noch ein Vers, Hebräer 9, Vers 12. Was Jesus den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, Lytrosis, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Sehen Sie, all diese Stellen, und es ist nur eine kleine Auswahl, sprechen von dem Loskauf durch diesen Preis, den Jesus gezahlt hat, sein eigenes Sterben für uns. Und damit sind wir noch bei der dritten Frage, wozu hat Jesus uns losgekauft? Oder ich könnte ein bisschen präziser fragen, zu welchem Zweck, mit welchem Ziel sind wir freigekauft? Und da lese ich auch gerade wieder eine Stelle aus dem Neuen Testament, die beantwortet uns diese Frage. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Und jetzt kommt's. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Also, wozu sind wir losgekauft? Damit wir Gottes Eigentum werden. Das ist die Zielrichtung. Ja, also, vorher hatten wir einen Eigentümer, einen Sklavenhalter, das war die Sünde. Und jetzt plötzlich, statt dass wir frei sind, haben wir einen neuen Eigentümer, sozusagen einen neuen Sklavenhalter. Nicht mehr die Sünde, aber Gott. Wir sind plötzlich Sklaven Gottes. Das klingt ja schrecklich. Aber es ist genauso gemeint. Christen sind Gottes Eigentum. Wir sind von der Herrschaft der Sünde befreit, das stimmt. Aber von da an sind wir nicht unsere eigenen Herren. Das ist eben ein Trugschluss. Wir schweben jetzt nicht im luftleeren Raum und können tun und lassen, was uns passt. Nein, wir haben nur einen Herrschaftswechsel vollzogen. Wir gehören jetzt einem anderen Herrn, einem besseren Herrn. Der vorherige war schlecht, der neue ist gut. Gott hat uns nicht einfach freigekauft, er hat uns für sich freigekauft. Wir finden nicht diese neutrale Zone, wo wir unsere eigenen Herren sind, die gibt's nicht. Paulus sagt in Römer 6, ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Du bist immer ein Sklave, sagt er. Von der Sünde oder von der Gerechtigkeit? Vom Teufel oder von Gott? Und ein bisschen später sagt er, nur ein paar Verse weiter in dem Kapitel, ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Sehen Sie, Paulus verwendet diese Ausdrücke nicht, weil das theologische Begriffe sind, die so abstrakt sind, sondern es sind anschauliche Begriffe. Die Leute fingen was damit an, sie konnten das in ihre Alltagswelt einordnen und deswegen verwendet er diese Ausdrücke. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Wer sich zu Jesus bekennt, der steht von da an unter der Herrschaft von Jesus. Und er lässt sich von Jesus regieren. Ich finde es toll, wie Paulus sich praktisch in allen seinen Briefen einführt. Er sagt nicht nur, ich bin ein Apostel von Jesus Christus, das ist ein Hoheitstitel. Er sagt, ich bin ein Sklave von Jesus Christus. Das ist in gewissem Sinn ein noch viel größerer Hoheitstitel. Denn das mit dem Sklave sein, das ist ja nur noch im übertragenen Sinn gemeint. Das ist ja kein wirkliches Sklavendasein mehr. Das wäre es nur, wenn das ein schlechter Herr ist. Aber das ist der beste Herr, der sich denken lässt. Wir haben es nirgends in der ganzen Welt besser als unter diesem Eigentümer, diesem neuen Herrn Jesus. Diese Art von Beherrschtwerden macht Freude. Jesus sagt, das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Gottes Joch drückt nicht nur nicht, es macht frei. Im Grunde ist das mit dem, wir sind seine Sklaven, das ist einfach nur eine Redewendung, damit man es versteht. Aber in Wirklichkeit sind wir befreit. Wir sind freigekauft. Eben dieser Vers aus Galater 5,1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Denken Sie an diese Inschrift an den Tempelwänden. Freigekauft zur Freiheit. Das hat Jesus mit uns gemacht. Und sehen Sie noch eine Stelle aus dem Galaterbrief. Gott wollte die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Unsere Frage war ja, wozu hat Gott uns freigekauft? Zu welchem Ziel? Und jetzt sehen wir es, nicht damit wir versklavt werden, sondern damit wir frei werden und damit wir seine Söhne und Töchter werden. Er setzt uns in die Sohnesrechte ein. Die Sklaverei, in die wir geraten, ist eine tolle Sache. Gott macht aus uns seine Söhne und seine Töchter. Und es kommt noch besser. Offenbarung 5, Vers 9 und 10, da wird ein Lied zur Ehre von Jesus, dem Lamm Gottes, gesungen. Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott und sie werden einmal auf der Erde regieren. Wozu sind wir freigekauft? Das ist ja unsere Frage. Hier heißt es, zu Priestern und zu Mitregenten. Das klingt jetzt wahrhaftig nicht mehr nach Versklavung. Ganz im Gegenteil. Jesus macht diejenigen zu Königen und Priestern, die sich von ihm und für ihn freikaufen lassen. Die Sklaven Gottes sind in Wirklichkeit die Söhne und Töchter Gottes und sie dürfen zusammen mit ihm regieren, wenn das keine Bilderbuchkarriere ist. Vom Tellerwäscher zum Präsidenten und noch viel besser. Das war's eigentlich. Das waren unsere drei Fragen. Das war die Sache mit dem Lösegeld. Jetzt habe ich ganz zum Abschluss, zur Abrundung noch ein kleines Problemchen. Man könnte sagen, das ist die vierte Frage. Vielleicht haben Sie die im Hinterkopf schon gestellt. An wen ging eigentlich das Lösegeld? Wir haben gefragt, wovon losgekauft, womit, wozu, aber an wen ging eigentlich das Lösegeld? Diese Frage, dieses Problemchen, das hat die Theologen von allem Anfang ran beschäftigt. Sie haben darüber nachgedacht und gegrübelt und der Kopf ist ihnen fast aus dem Kopf gefallen. Und falls Sie ein Hobbytheologe sind, dann beschäftigt Sie das vielleicht ebenfalls. Origenes, aus dem Anfang 3. Jahrhundert nach Christus, der schlauste aller Kirchenväter, der fand scheinbar die schlauste Lösung auf diese Frage. Ist ganz logisch, sagte er. Das Lösegeld, das kriegte doch der Teufel. Schließlich standen wir ja unter der Fuchtel des Teufels. Und konkret hat sich das Origenes folgendermaßen vorgestellt. Gott möchte seine Menschheit zurück. Er möchte sozusagen aus dem Pfandhaus sein Eigentum wiederhaben. Er geht zum Teufel und sagt, bitte gib mir die Menschen wieder, die du in deiner Macht hast. Der Teufel sagt, okay, nur gegen ein Lösegeld. Einverstanden, sagt Gott, du nimmst meinen Sohn, das ist das Lösegeld, und ich krieg dafür die Menschheit zurück. Das war ganz schön schlau von Gott, dachte sich Origenes. Gott wirft dem Teufel sozusagen einen Köder vor. Und der Teufel, dumm wie er ist, beißt an. Der Köder war nicht einfach Jesus, der Köder war die Menschheit von Jesus. Der Teufel dachte sich, jetzt ist Gottes Sohn auf die Erde gekommen, jetzt ist er endlich ein Mensch, jetzt kann er sterben, jetzt hole ich ihn in die Hölle und dann ist es aus mit ihm. Aber was ein echter Köder ist, hat natürlich auch einen Haken. Und der Haken war die Gottheit von Jesus. Wie der Teufel Jesus bei sich in der Hölle hat, merkt er, hey, der ist ja immer noch Gottes Sohn. Den kann ich unmöglich bei mir behalten. Der ist das Leben in Person. Das ist selbst mir zu heiß hier in der Hölle. Ich muss ihn loslassen. Und Jesus aufersteht aus dem Grab und Gott reibt sich die Hände. Er hat den Teufel mit diesem trickreichen Tauschgeschäft ein Schnippchen geschlagen und hat am Ende beides, seine Menschheit und seinen Sohn. So hat sich das Origenes gedacht. Und wenn Sie darüber lächeln, ich habe es bewusst ein bisschen lächerlich erzählt, dann lächeln Sie zu Recht, denn diese Vorstellung ist abwegig. Die ist abwegig erstens, weil Gott hier, wenn man es ganz genau nimmt, zum Betrüger gemacht wird. Er führt den Teufel hinters Licht. Das hat Gott doch gar nicht nötig. Gott kann doch mit offenen Karten spielen. Das passt ja gar nicht zu seinem Charakter. Und zweitens, der Teufel ist nie und nimmer Gottes Geschäftspartner, mit dem Gott auf gleicher Ebene verhandeln müsste. Ich gebe dir was und du gibst mir dafür auch was. Gott müsste mit dem Teufel nur verhandeln, wenn der Teufel ein Anrecht auf uns hätte, wenn er uns rechtmäßig erworben hätte, hat er aber nicht. Er hat uns nie rechtmäßig eingekauft. Er ist ein Kidnapper, ein Menschenräuber. Ja, dann frage ich nochmal, wer kriegt denn dann das Lösegeld? Das ist interessant. Obwohl die Frage so viele beschäftigt hat, verliert die Bibel kein Sterbenswörtchen darüber. Und ich meine, wir sollten dieses Schweigen der Bibel als die richtige Lösung hinnehmen. Es gibt keinen Empfänger des Loskaufpreises. Wenn wir Menschen handeln, gibt es immer einen Empfänger, den Kriegsherrn, den Sklavenhalter, den Pfandleiher. Aber wenn Gott handelt, gibt es keinen Empfänger. Ganz einfach, weil Gott niemand etwas schuldig ist. Er muss niemand etwas zahlen, denn ihm gehört die ganze Erde sowieso. Dieses Bild vom Lösegeld ist einfach nur ein Bild. Bilder kann man nicht in jede Richtung anwenden auf die Realität. Und dieses Bild auf Jesus angewendet will eben nur dieses eine betonen. Wie sehr wir versklavt sind an die Sünde und wie teuer es Gott zu stehen kam, uns aus der Sünde loszueisen und wie wertvoll dieser Einsatz von Jesus war. Wenn überhaupt, dann ging der Loskaufpreis an den, dem alle Schätze dieser Welt gehören, an Gott. In Hebräer 9, 14, der letzte Vers hier, heißt es, Christus hat sich selbst Gott dargebracht als ein Opfer, an dem kein Makel ist. Ich fasse zusammen. Die Erlösung durch Jesus ist ein einziges Wunder. Ein Geschenk, das wir niemals erwarten konnten. Wir hatten uns durch unsere Sünde in eine hoffnungslose Lage hineinmanövriert. Und wir hatten keinen Anlass und kein Recht zu denken, dass uns je, irgendwann jemals daraus befreien würde. Wir waren hoffnungslos, unwiderruflich verloren. Weit und breit keiner, der das Lösegeld auftreiben konnte. Und dann geschah das Unbegreifliche, dass Gott selber uns den Freikauf anbot. Der Preis war das Leben seines Sohnes und Jesus war bereit, diesen Preis zu zahlen. Wir sind erlöst. Als Christen sind wir freigekauft. Ich meine, wir sollten uns nie an unsere Erlösung gewöhnen. Sie ist nichts Gewöhnliches. Sie ist nichts Selbstverständliches. Sie ist nichts, was automatisch geschehen ist, weil Gott uns ja einfach so lieb hat. Sie ist das Unwahrscheinlichste und gleichzeitig das Tollste, was es je gegeben hat. Und deswegen wollen wir unser Leben in Dankbarkeit gegenüber Gott genießen. Wir wollen uns über die neu gewonnene Freiheit freuen und uns Gott in Ehrfurcht unterstellen. Wenn wir das tun, dann ist Jesus nicht umsonst für uns gestorben. Ich will noch beten.